Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Unabhängig vom Transplantationsskandal wird über Strafen für korrupte Ärzte gestritten. Gesundheitsminister Bahr will erst Stellungnahmen der Verbände und Bundesländer auswerten, bevor er über ein neues Gesetz entscheidet. Das fordern die Krankenkassen seit einem halben Jahr. Damals hatte der Bundesgerichtshof entschieden, dass niedergelassene Ärzte nicht wegen Bestechlichkeit verurteilt werden können, wenn sie Prämien von Pharmafirmen annehmen. Denn das bisherige Gesetz greife nur bei Angestellten und nicht bei Selbstständigen.
Wer zum Arzt geht, der hat Vertrauen. Vertrauen, dass ihm das Medikament verschrieben wird, welches am besten hilft. Doch einige Ärzte verabreichen bestimmte Medikamente offenbar auch, weil sie dafür von der Industrie viel Geld bekommen. Strafbar ist diese Korruption von freiberuflichen Ärzten bisher nicht. Ein Skandal, sagen Kassenvertreter und fordern harte Strafen.
Wir sagen, wenn ein Arzt sozusagen Zuweisung gegen Entgelt vornimmt, dann soll er mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe belangt werden.
Die Regierung solle diese Gesetzeslücke schließen, mahnte schon vor Monaten der Bundesgerichtshof. Doch das FDP-geführte Gesundheitsministerium sieht keinen dringenden Handlungsbedarf.
Es ist so, dass die Bundesregierung derzeit diskutiert und prüft, ob weitere Maßnahmen notwendig sind und gegebenenfalls welche.
Für die Opposition ist klar, die FDP blockiere ein Antikorruptionsgesetz, um selbstständige Ärzte zu schützen. Denn die gelten als treue Wähler der Liberalen.
Wir wissen, dass eine kleine Gruppe von Ärzten leider korrupt ist. Und die haben derzeit Straffreiheit. Das kann nicht gehen. Wir sind hier nicht in einer Bananenrepublik. Und die FDP hat sich schützend vor diese Ärzte gestellt.
Jeder fünfte Arzt, so schätzen die Krankenkassen, soll von Pharmaunternehmen schon mal Geld oder Geschenke angenommen haben.
Selbst in der Union mehren sich die Stimmen derer, die härtere Strafen fordern. Doch der Bundesgesundheitsminister will erst mal die Argumente von Ärzten und Verbänden prüfen, dass Daniel Bahr bis zur Bundestagswahl im Herbst ein Gesetz gegen die Ärztekorruption vorlegen wird, scheint unwahrscheinlich.
Der Haushaltsstreit in den USA ist vorerst entschärft. Nach dem Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus für den Kompromiss, den Spitzenpolitiker von Demokraten und Republikanern ausgehandelt hatten. Unter anderem müssen Großverdiener jetzt höhere Steuern zahlen. Die Staatsverschuldung der USA bleibt allerdings weiter extrem hoch. Und massive Ausgabenkürzungen wurden nur um 2 Monate verschoben.
Erst kurz vor Mitternacht konnte Amerika aufatmen. Die Mehrheit der Abgeordneten im Repräsentantenhaus hatte am Ende Ja gesagt und doch noch grünes Licht gegeben für die Einigung im Haushaltsstreit. Dies ist ein sehr, sehr starker Schritt in diesem neuen Jahr. Künftig müssen höhere Steuern auf Einkommen ab $400.000 gezahlt werden. Die Sozialabgaben steigen für alle Amerikaner von 4,2% auf den früheren Stand von 6,2%. Die Hilfe für 2 Millionen Langzeitarbeitslose wird verlängert. Der Dauerstreit im Kongress hatte zum Jahreswechsel viele US-Bürger und die Märkte verunsichert. Nach dem nächtlichen Kompromiss zeigte sich der Präsident nachdenklich. Die beschlossenen Maßnahmen zeigen, dass Auswege möglich sind, wenn wir uns nicht auf Parteipolitik, sondern das Wohl des Landes konzentrieren. Ich hoffe, dass es im neuen Jahr gelingt, Lösungen mit etwas weniger Drama zustande zu bringen und die Bürger nicht in Angst und Schrecken zu versetzen. Präsident Obama setzt nach den turbulenten Tagen nun seinen unterbrochenen Hawaii-Urlaub fort. Eine kurze Verschnaufpause vor den drängenden Problemen in seiner zweiten Amtszeit.
Die meisten Amerikaner sind erleichtert, dass ihnen die befürchteten Steuererhöhungen erspart bleiben. Aber sie sind auch wütend auf den Kongress angesichts des hektischen Hickhacks zum Jahreswechsel. Und sie sind besorgt, dass der Streit gleich weitergeht. Denn die massiven Verschuldungsprobleme des Landes wurden hier in Washington mal wieder nur aufgeschoben.
An den Börsen wurde die Einigung in den USA gefeiert. Die Anleger sehen damit die Gefahr einer Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt zunächst gebannt. Die meisten Aktien verbuchten heute deutliche Kursgewinne. Der deutsche Leitindex DAX stieg zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit 2008.
Konzentrierte Kauflaune auf dem Frankfurter Börsenparkett. Das vorläufige Ende des Streits um den US-Haushalt trieb den deutschen Aktienindex auf ein 5-Jahres-Hoch von fast 7.790 Punkten. Am Ende des ersten Börsentages im neuen Jahr liegt der DAX 2,2% im Plus.
ein fulminanter Start in das Börsenjahr, das ist ganz klar. Das hat uns der US-Kongress heute Morgen beschert. Wir denken, dass hier durchaus eine Reihe von Handelsmustern schon vorgezeichnet werden, die wir auch im Jahresverlauf dann weiter erleben werden. Sprich, wir rechnen mit neuen Höchstständen etwa beim DAX.
Vor allem Finanzwerte legten deutlich zu, aber auch klassische Industrieaktien. Massive Kursgewinne verzeichneten Börsen weltweit. Offenbar ließen sich die Käufer in Asien und Europa nicht davon abschrecken, dass die US-Schuldenkrise mit dem Kompromiss noch nicht überwunden ist.
Die Märkte haben es relativ positiv aufgenommen, dass diese Fiskalklippe umschifft worden ist. Aber es ist letzten Endes ein ganz fauler Kompromiss und die amerikanischen Politiker haben anscheinend sehr wenig aus der Finanzkrise gelernt.
Aus der Bullenstimmung an den Börsen könnte schon in 2 Monaten eine Bärenstimmung werden. Dann sollen in Washington langfristige Haushaltsentscheidungen fallen.
Mit einer hohen Staatsverschuldung hat auch Portugal zu kämpfen. Dort hatte das Parlament Ende November einen massiven Sparhaushalt verabschiedet. Den will Präsident Cavaco Silva nun vom Verfassungsgericht überprüfen lassen, wie er gestern Abend ankündigte. Es bestünden Zweifel, ob die Lasten fair verteilt werden. Der portugiesische Etat sieht neben Mehreinnahmen durch Steuererhöhungen auch geringere Sozialleistungen vor. Dagegen hatte die Bevölkerung immer wieder massiv protestiert. In Deutschland waren im vergangenen Jahr so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gingen durchschnittlich 41,5 Millionen Menschen einer Beschäftigung nach, 416.000 mehr als 2011. In der zweiten Jahreshälfte schwächte sich das Jobwachstum im Zuge der nachlassenden Konjunktur allerdings ab. Die Parteien haben im vergangenen Jahr weniger Großspenden bekommen als in den Jahren davor. Nach vorläufigen Zahlen der Bundestagsverwaltung wurden Spenden in Höhe von 1,3 Millionen Euro gemeldet, etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr. Das Spendenaufkommen schwankt und ist in den Jahren mit Bundestagswahlen am höchsten. Die meisten Großspenden bekamen 2012 CSU, CDU und SPD.
Deutsche Parteien erhalten von der Wirtschaft deutlich weniger Geld. Obwohl diese teilweise von Großspenden leben, gingen die Zuwendungen der Unternehmen in den letzten Jahren stark zurück.
Möglicherweise haben die Firmen gemerkt, dass große Spenden an Parteien die Parteien dem Verdacht aussetzen, sie würden firmengeneigte Politik betreiben.
Großspenden ab 50.000 Euro sind seit 2002 rückläufig. Außer in Jahren einer Bundestagswahl. Da zeigten sich die Firmen spendabel. 2005 erhielten die im Bundestag vertretenen Parteien 5,4 Millionen Euro, 2009 sogar 6,2 Millionen. 2012 waren es, Stand jetzt, nur rund 1,2 Millionen Euro. Der größte Teil entfiel auf die CDU mit rund 45%, gefolgt von der CSU, der FDP und der SPD. So gut wie keine Großspenden erhielten Bündnis 90 die Grünen und die Linkspartei. Für die SPD haben die Großspenden jedoch kaum Bedeutung.
Wir hatten in 2011 rund 350.000 Euro und zusammengenommen und im letzten Jahr 2012 rund 250.000 Euro. Wir haben aber Einnahmen in der Größenordnung von 150 Millionen als Partei insgesamt auf allen Ebenen.
Ähnlich wie die Linkspartei fordern die Grünen ein Verbot von Firmengroßspenden.
Deshalb fordern wir im Parteiengesetz eine Änderung vorzunehmen, die das Spenden an Parteien auf natürliche Personen und 100.000 Euro pro Kopf beschränkt.
2013 werden die Unternehmen wohl wieder mehr spenden. Im Bundestagswahljahr können die Parteien mit höheren Zuwendungen rechnen.
Der Bürgerkrieg in Syrien hat offenbar schon wesentlich mehr Menschenleben gekostet als bislang befürchtet. Die Vereinten Nationen nannten jetzt die Zahl 60.000. Bisher hatten syrische Oppositionelle im Exil von 40.000 Kriegsopfern gesprochen. Etwa 500.000 Syrer sind in die Nachbarländer geflüchtet. Allein im Dezember waren es 84.000. Auch heute gingen die Kämpfe weiter.
Eine Tankstelle im Vorort von Damaskus, bombardiert aus der Luft von Kampfflugzeugen der syrischen Regierung. Nach Aussage von Aktivisten soll es ein gezielter Angriff gewesen sein in eine Schlange von Wartenden, die zum Tanken anstanden, weil gerade neues Benzin geliefert worden war. Mindestens 50 Menschen sollen getötet worden sein, die meisten von ihnen Zivilisten. In anderen Teilen des Landes sollen die Rebellen auf dem Vormarsch sein. Wie schon in den vergangenen Tagen nimmt die oppositionelle Freie Syrische Armee nach eigenen Angaben militärische Stützpunkte unter Beschuss. Seit Beginn des Konflikts sind laut einer Opferliste der Vereinten Nationen etwa 60.000 Menschen ums Leben gekommen. Natürlich haben wir die Bilder gesehen von völlig zerstörten Städten, Aleppo, Homs, Teile von Damaskus. Insofern sollte die Zahl keine Überraschung sein, doch es unterstreicht das Versagen der internationalen Gemeinschaft, uns, die UN, eingeschlossen. Es ist uns nicht gelungen, diesen Konflikt zu beenden. Der Aufstand gegen Präsident Assad hat im Frühjahr 2011 begonnen, mit Protesten in Homs und Daraa. Von Anfang an hatte die Regierung versucht, die Proteste niederzuschlagen. Erst vergangene Woche hatte sich der Sondergesandte der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga, Lakhdar Brahimi, um einen Friedensplan bemüht, bislang vergeblich. Nach Einschätzung des Sondergesandten könnte die Opferzahl in diesem Jahr auf 100.000 steigen, falls es nicht zu einer Einigung kommt.
Vor der Küste Alaskas ist eine Bohrinsel des Ölkonzerns Shell auf Grund gelaufen. Bei stürmischem Wetter hatte sich die Plattform von einem Schlepper losgerissen, der sie zur Wartung bringen sollte. Bisher seien weder Schiffsdiesel noch anderes Öl ausgelaufen, teilte die lokale Umweltbehörde mit. Die Besatzung wurde per Hubschrauber in Sicherheit gebracht.
Nach einem schweren Unfall, ausgelöst durch einen Falschfahrer, ist erneut eine Diskussion über bessere Sicherheitsvorkehrungen auf Autobahnen entbrannt. Am Neujahrsabend waren zwei Menschen ums Leben gekommen, nachdem ein Lkw-Fahrer auf der A1 in Niedersachsen statt der Autobahnauffahrt die Autobahnabfahrt genommen hatte. Er war nach Polizeiangaben alkoholisiert. In den vergangenen Wochen haben sich mehrere solcher Unfälle ereignet.
Der 40-Tonner ist inzwischen sichergestellt. Nach Aussagen der Polizei war der 47-jährige Fahrer aus Lettland betrunken und hatte Fahrerflucht begangen. Am Autobahndreieck Stur war er entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf die Autobahn gefahren. Als er den Fehler bemerkte, wollte er auf der Strecke wenden. 11 Fahrzeuge rasten in den querstehenden Lastwagen, 2 Menschen starben. Nach einer Studie des ADAC könnten solche Geisterfahrten verhindert werden.
Man kann die Fahrbahnmarkierungen ändern, man kann die Haltelinien verändern. Das sind Möglichkeiten, die relativ einfach, relativ schnell durchgesetzt werden können. Und dann müssen natürlich auch Falschfahrermeldungen unbedingt auch in die Navigationssysteme eingespeist werden.
Im vergangenen Jahr starben mindestens 26 Menschen durch Geisterfahrer. Unfallforscher fordern neben abschreckenden Stoppschildern wie in Österreich verstärkt technische Warnhinweise im Auto.
Ich nenne nur Fahrerassistenzsysteme, Head-Up-Displays, GPS-Sensoren, die im Fahrzeug untergebracht sind, den Fahrer auf derartige Fehlverhalten schnell hinzuweisen und dadurch die Unfälle zu vermeiden.
Bei den Geisterfahrern gibt es laut ADAC 2 auffällige Gruppen, jüngere Männer unter Drogen- oder Alkoholeinfluss oder Ältere, die Medikamente nehmen.
Die Lottozahlen. 3, 18, 21, 36, 41, 44, Zusatzzahl 40, Superzahl 0. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 2, 8, 9, 4, 2, 3, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 8, 0, 2, 9, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. Januar.
Zwischen einem Hoch über der Biskaya und einem Nordmeertief fließt milde und wolkenreiche Atlantikluft nach Deutschland. Am Wochenende könnte das Hoch dann zumindest im Südwesten wieder für etwas mehr Sonne sorgen. Heute Nacht breitet sich von Nordwesten Regen aus. In den östlichen Mittelgebirgen schneit es zunächst, im Süden noch größere Wolkenlücken, es bildet sich allerdings örtlich Nebel. Morgen meist trübe, zeitweise regnet es, im Süden anfangs zum Teil Schnee oder gefrierender Regen, Vorsicht Glätte. In Küstennähe kann es am Nachmittag gelegentlich auflockern. Der Westwind weht mäßig, in der Nordosthälfte auch frisch mit starken, vor allem an der Küste und im Bergland mit stürmischen, an der Ostsee mit Sturmböen. Im Südosten heute Nacht frostig, im Nordwesten 5 bis 6 Grad plus. Dort morgen bis 12 Grad, in Niederbayern stellenweise 10 Grad kälter. Am Freitag kann es an den Nordrändern der Alpen und des Erzgebirges teilweise ergiebig regnen. Am Samstag noch am Alpenrand Dauerregen, sonst am Wochenende nur noch wenig Regen. Die Sonne bekommt vor allem im Südwesten auch mal eine Chance. Meist bleibt es aber trübe.
Um 22.30 Uhr meldet sich Karin Mioska. Ihre Tagesthemen, die Hintergründe des neuen Organspendeskandals in Leipzig und der deutsch-afrikanische Altkleidermarkt Second Hemd in Nairobi. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.